ARD.
Ab jetzt ist sie Pflicht, die elektronische Patientenakte. Wir sagen, was sich für Patienten ändert.
Vorschriften über Vorschriften, wie Fledermäuse ein Bahnprojekt über Jahre hinauszögern.
Und Deutschland baut mehr Kartoffeln an, als wir essen. Also fragen wir uns, warum importieren wir da noch welche aus Ägypten?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen am Mittwoch, den 1. Oktober. Wir sind Moritz Zachow und Julia Barth.
Guten Morgen.
Wenn so ein neuer Monat beginnt, dann ändert sich ja häufig was und bestimmte Regelungen treten in Kraft. Zum 1. Oktober ist das auch so. Von heute an sind Arztpraxen und Krankenhäuser dazu verpflichtet, die elektronische Patientenakte zu nutzen.
Und über die EPA, so wird sie ja abgekürzt, wurde viel diskutiert. Sie soll quasi alle Befunde, Medikamente, Untersuchungen, die ich bei unterschiedlichen Ärzten bekomme, in einem digitalen Dokument sammeln, auf das dann andere Ärzte zugreifen können. Das kann und soll dann auch dabei helfen, dass Ärzte ein besseres Bild von meiner Krankheitsgeschichte haben und mich dadurch auch besser behandeln können.
Ja, das ist der Vorteil, den sich viele von der EPA versprechen. Patientenschützer fürchten allerdings, dass da sowas wie ein gläserner Patient entstehen könnte. Deshalb gab es für uns alle auch die Möglichkeit zu widersprechen, dass unsere Daten da reinkommen. Und ich kann auch selber darüber entscheiden, welche Daten von mir da freigegeben werden. Wenn ich also zum Beispiel nicht möchte, dass mein Augenarzt sieht, dass ich schon mal in psychiatrischer Behandlung war, dann kann ich diese Info für alle Ärzte und Krankenhäuser verbergen.
Diese Stimmen hier aus Saarbrücken zeigen so ein bisschen die Bandbreite von Meinungen zu dieser digitalen Akte.
Im Endeffekt sehe es ja nur ich oder mein Arzt. Und dem vertraue ich so weit, dass er da ruhig reinschauen kann.
Ich habe widersprochen. Ich möchte das einfach nicht, dass das so überall bekannt wird. Und man weiß ja noch gar nichts mit den Sicherheitsvorkehrungen. Ist das wirklich so sicher, wie das gerne gesagt wird von den Krankenkassen?
Ich finde es eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil manchmal sieht man, wenn man zum anderen Arzt geht, sieht ja zum Beispiel, was der andere Arzt verschrieben hat.
Die elektronische Patientenakte hat ab heute jeder, der nicht aktiv widersprochen hat. Nur, ob wir alle direkt die Vorteile davon haben, da gibt's noch ein ziemliches Fragezeichen.
Ja, das Problem ist nämlich, dass noch nicht überall die technischen Voraussetzungen dafür da sind, die EPA zu nutzen. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung schätzt, dass rund ein Fünftel der Praxen in Deutschland diese Pflicht wohl erstmal nicht wird umsetzen können.
Das liegt an einem bestimmten Softwaremodul, was die Praxen brauchen, um mit der EPA arbeiten zu können. Und das fehlt vielen bisher, weil einige Hersteller das nicht fristgerecht liefern konnten. Positivbeispiel ist in dem Fall Bremen und Bremerhaven bei mir im Norden. Da können so gut wie alle Arztpraxen zum Stichtag heute die EPA nutzen. Und alle anderen Ärztinnen und Ärzte müssen jetzt aber nicht in Panik verfallen oder so, denn Sanktionen für Arztpraxen, die die EPA nicht nutzen, die gibt's erst ab nächstem Jahr.
Ja, und gehen wir sowieso mal davon aus, dass auch die behandelnden Ärzte generell ein Interesse daran haben, dass die EPA bei ihnen läuft. Für uns Patienten bleibt aber die Frage, steht da jetzt automatisch schon alles Wissenswerte über mich drin? Das sagt Jana Husemann, Fachärztin für Allgemeinmedizin aus Hamburg-St. Pauli dazu.
Initial ist ein Dokument von den Krankenkassen drin. Da ist die Vorgeschichte der letzten Jahre, bedeutet die Diagnosen, die die Ärzte und Ärztinnen abgerechnet haben und auch die Ziffern, die abgerechnet wurden. Das ist ein Dokument, was automatisch eingestellt wird. Sonst steht da drin alles, was im Behandlungskontext im Sprechzimmer wichtig ist und auch das, was ich als Patient, als Patientin selbst eingestellt habe.
Aber Achtung, alte Befunde sind da nicht automatisch mit erfasst. Wenn ich die drin haben will, dann kann ich das über die EPA-App der Krankenkasse selbst machen oder mich bei der Krankenkasse melden, das da einreichen und dann digitalisieren die das und stellen es der elektronischen Patientenakte zur Verfügung.
Dazu wäre es natürlich gut, wenn ich einen Überblick habe, was da alles drin steht und was da vielleicht auch noch fehlt. Und es ist ja auch ganz interessant für mich zu wissen, was trägt meine Ärztin oder mein Arzt da eigentlich in Zukunft ein. Das kann man alles sehen. Dazu braucht ihr eine App eurer eigenen Krankenkasse. Ich sage nur direkt dazu, die zu installieren und zu nutzen, ist nicht mal eben in 5 Minuten gemacht. Ich würde aber trotzdem sagen, es lohnt sich, sich damit auseinanderzusetzen.
Unsere Kurznachrichten.
In den USA gibt es den ersten Shutdown seit 6 Jahren. Bedeutet, die Verwaltung ist stillgelegt. Grund dafür, im Senat ist der letzte Versuch gescheitert, den notwendigen Übergangshaushalt noch zu verabschieden, weil die Demokraten dem nur zustimmen wollten, wenn bei der Gesundheitsvorsorge nachgebessert wird. Und das ist eben nicht passiert. Der Shutdown bringt jetzt große Probleme. Die Regierung kann erstmal kein Geld mehr ausgeben. Mitarbeiter von US-Behörden werden in den Zwangsurlaub geschickt. Und es könnte Probleme im Flugverkehr geben und Nationalparks und Museen müssen. müssen schließen.
Passagiere der Lufthansa müssen sich in den kommenden Wochen auf Streiks einstellen. Bei einer Urabstimmung hat sich eine deutliche Mehrheit der Pilotinnen und Piloten und die Beschäftigten in der Frachtsparte Cargo für einen Arbeitskampf ausgesprochen. Einen konkreten Streiktermin gibt es aber noch nicht. Die Lufthansa will bis 2030 rund 4000 Stellen streichen, vor allem in der Verwaltung.
Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte jetzt einen Reifenwechsel einplanen und Winterreifen aufziehen lassen. Dafür gibt es ja auch die Faustformel von O bis O, in diesem Fall also von Oktober bis Ostern. Außerdem können wir uns noch merken, dass Winterreifen nicht länger als 10 Jahre gefahren werden sollten. Und je nach Abnutzung müssen sie sogar deutlich früher ausgetauscht werden. Julia, woran denkst du, wenn du Stuttgart 21 oder BER hörst?
An große Bauprojekte, die ewig nicht fertig werden oder wurden und Unmengen mehr Kosten verursacht haben als eigentlich geplant, denke ich da. Der Tagesspiegel hatte mal so eine schöne Rubrik, was den Berliner Flughafen betrifft. Die haben die Tage seit Nichteröffnung gezählt. Es waren am Ende mehr als 3000.
Boah, ganz schöne Menge. Die könnten Sie in Calw im Schwarzwald gerade auch zählen, die Tage seit der Nichteröffnung. Da ist es nämlich die Hermann-Hesse-Bahn, die Calw mit dem 23 Kilometer entfernten Ort Weil der Stadt verbinden soll. Und ja, die Stadt heißt wirklich Weil der Stadt. Und da soll eigentlich nur eine stillgelegte Strecke wieder reaktiviert werden. Seit 2008 wird die Strecke geplant, 2015 sollte sie fertig sein und 50 Millionen Euro kosten. Jetzt sind es 200 Millionen Euro und eröffnet wird, so der Plan, Anfang des kommenden Jahres, also 11 Jahre später.
Ja, der Wahnsinn, echt. Damit hat das Projekt auch ins aktuelle Schwarzbuch des Bundes der Steuerzahler geschafft. Da wird ja immer festgehalten, wo Steuern verschwendet werden. Aber warum zieht sich das so in Calw?
Ja, das hat wie immer unterschiedliche Gründe. Einer heißt Fledermäuse. Mhm. In 2 Tunneln auf der Strecke haben sich 1400 Tiere eingenistet und weil die vom Aussterben bedroht sind, stehen sie auf der roten Liste und können nicht einfach ignoriert werden. Und das war neben so Klassikern wie Anwohnerbeschwerden über Lärm und Brandschutz eben auch ein Grund dafür, dass auf der Strecke immer noch nichts fährt.
Und das ist vor allem für Pendler in Calw ein Problem, die händeringend auf diese Zugverbindung warten, weil sie bisher immer aufs Auto angewiesen sind.
Also ich wusste, dass es länger dauern wird, aber so lange nicht.
Ein zweites Berlin und ein zweites Stuttgart 21. Mehr sage ich da nicht mehr dazu.
Da hat man es wieder.
Genau. Und auch den Landrat Helmut Rieger beschäftigt das enorm, dass da so lange nichts vorangeht. Von seinem Büro aus schaut er jeden Tag auf die Schienen der Strecke, über die eben immer noch nichts läuft.
Ich kann das gar nicht beschreiben. Das ärgert einen tagtäglich. Sie müssen die Mitarbeiter motivieren, Sie müssen die Bürgerinnen und Bürger erklären, dass es Kostensteigerungen gibt für Sachen, wo sie überhaupt nicht im Griff haben.
Ja, das Gefühl des Landrats kann ich definitiv nachvollziehen. Wenn ich zu Hause bin, gucke ich immer auf den Wasserschaden in meiner Küche und das demotiviert mich dann auch immer sehr. Ja, aber auch wenn es sehr lange gedauert hat, das mit den Fledermäusen haben sie inzwischen in den Griff bekommen. Umsiedeln ging nicht, weil die da nämlich auch überwintern. Und deswegen wird jetzt ein Tunnel in den Tunnel gebaut. Der eine ist dann für die Züge und der zweite ist sozusagen der Tunnel drumherum für die Fledermäuse.
Das ist jetzt diese Fledermauskammer, die wir abgetrennt haben. Die Fledermäuse sollen hier reinfliegen und das ist nur für Fledermäuse da.
Ist ja erstmal eigentlich ganz kreativ, die Lösung, aber irgendwie muss man doch auch den Kopf schütteln, vor allem, weil allein 80 der jetzt eben 200 Millionen Euro, die das Projekt inzwischen kostet, nur für den Artenschutz draufgehen. Das Regierungspräsidium in Karlsruhe sagt dazu allerdings, das ist gut investiertes Geld, denn, Zitat, wir wissen vom Klimaschutz, dass die Kosten, die wir heute für den Artenschutz ausgeben, vergleichsweise niedrig sind. Alles, was wir auf die Zukunft verschieben müssen, wird erheblich teurer.
Auch Christian Dietz, der die Projektleitung beim Thema Artenschutz berät, sagt, das eigentliche Problem und der Grund für die Projektverzögerung, das liegt ganz woanders.
Also die Bahn fährt nicht wegen den Fledermäusen noch nicht. Von den Fledermäusen aus könnte sie schon seit 5, 6, 7 Jahren fahren. Die langen Zeitdauern sind das große Problem. Also wenn Genehmigungsverfahren sehr lang dauern, wenn Vorbereitungen sehr lang dauern, dann ist letztlich naheliegend zu sagen, der Artenschutz ist schuld.
Es ist auf jeden Fall ein Beispiel, das sich die Bundesregierung vielleicht nochmal angucken kann, wenn sie heute auf ihrer Klausurtagung über Bürokratieabbau spricht.
Oh ja.
Da können Union und SPD ja vielleicht einiges draus lernen aus dieser Dauerbaustelle, die dann im kommenden Jahr in Calw hoffentlich Geschichte ist.
Das Schöne an unserem Job ist ja, dass wir bei der Recherche selber immer wieder überrascht werden und nochmal was Neues lernen. Auch dieses Mal. Wir wissen ja alle, dass Deutschland in Europa das Kartoffelland Nummer 1 ist. Aber was ich persönlich zumindest nicht wusste, obwohl wir mehr Kartoffeln anbauen, als wir selber essen können, importieren wir noch welche aus Ländern wie Frankreich, den Niederlanden und Ägypten.
Das ist echt verrückt, hätte ich auch niemals gedacht. Aber pass auf, ich kann noch einen draufsetzen. Und das geht in diesem Fall an alle, die so wie ich gerne ab und zu mal Bio einkaufen wollen. Schaut bei eurem Kartoffelsack im Supermarkt mal aufs Kleingedruckte. Wenn da Bio draufsteht, dann ist nicht unbedingt eine umweltfreundliche Kartoffel drin, sondern möglicherweise eine, die in Ägyptens Wüste mit viel mehr Wasser als nötig angebaut und dann noch nach Deutschland eingeflogen wurde.
Bevor wir dazu gleich einen deutschen Landwirt hören, wollen wir euch erst zeigen, was Landwirt Rüdi Fischer zu diesen Bio-Zertifikaten gesagt hat. Er kommt aus der Schweiz und er war mal als Präsident des Schweizer Kartoffelverbands in Ägypten.
Die haben diese Zertifikate, das sah man auch in den Büros überall. Also sie sind sehr stolz, das zu zeigen. Und man fragt sich einfach, wie ist das möglich? Wie geht das? Es wird nicht hinterfragt, ja, kommt das da aus 500, 600 Metern? Es wird einfach ein Kreuz gemacht, Bewässerung. Aber dass man dann vielleicht in 20, 30 Jahren dort einfach kein Wasser mehr hat. Das wird nicht berücksichtigt.
Ja, da denkt man kauft Bio und dann steht im Kleingedruckten, dass die Kartoffeln aus Ägypten eingeflogen wurden. Wir wollten natürlich wissen, warum, und hier ist die Antwort.
Ja, zum ganz großen Teil kommen die Kartoffeln auf unseren Tellern aus Deutschland, also so zu etwa 95%. Trotzdem, mehr als 550.000 Tonnen haben wir im abgelaufenen Wirtschaftsjahr importiert. Und das hängt maßgeblich mit der Anbauzeit zusammen. So zwischen Juli und Oktober ist Kartoffelernte in Deutschland, da kommen die meisten Kartoffeln im Supermarkt vom heimischen Acker. Aber vor allem im Frühjahr und teilweise auch noch im Sommer kommen dann viele Kartoffeln aus Ägypten.
Die Supermärkte und Discounter begründen das mit ihren Lieferverträgen, die sie zum Teil über viele Jahre abgeschlossen haben. Und sie sagen, wir setzen auf Kartoffeln aus Ägypten, weil die im Frühjahr und im Frühsommer eine bessere Qualität haben und in größeren Mengen verfügbar sind als die deutschen Kartoffeln, die eingelagert wurden über Monate.
Bedeutet also, theoretisch gibt es genug deutsche eingelagerte Kartoffeln, aber weil die Qualität anscheinend nicht passt, werden sie dann an Tiere verfüttert oder sogar in Biogasanlagen gegeben. Und das hat dann auch wieder was mit dem Kilopreis zu tun, denn durch den Import von Kartoffeln verdienen deutsche Landwirte weniger.
Und das, obwohl Deutschlands Selbstversorgungsgrad bei Kartoffeln bei 150% liegt. Und dieses Jahr dürfte das wohl noch höher sein, denn unsere Landwirte rechnen mit der besten Kartoffelernte seit 25 Jahren.
Kartoffelimport aus dem Ausland ist also nicht nur nicht gut für die heimische Landwirtschaft, sondern Kartoffelanbau in Ägypten ist auch nicht gerade das umweltfreundlichste. Seit den 1980er Jahren wird nämlich immer mehr Grundwasser aus bis zu 2000 Metern Tiefe hochgepumpt. Das war es auch, was Rüdi Fischer gerade gesagt hat, um die Kartoffelpflanzen zu bewässern. Das Wasser in Ägypten ist teilweise 1 Million Jahre alt und wird nicht durch Regen wieder aufgefüllt.
Da werden also Jahrhunderte alte ägyptische Süßwasserquellen, die im Übrigen ja auch endlich sind, für den Kartoffelanbau angezapft. Und es wird wirklich extrem viel Wasser verbraucht. Ungefähr 14 Mal mehr als bei uns hier in Deutschland.
Aus meiner Sicht nicht vertretbar. Also die Kartoffel gehört da nicht hin. Wir haben hier die Möglichkeit, natürlich mit viel weniger Verdunstung, mit weniger Wasser, sehr gute Qualitäten an Kartoffeln herzustellen. Wir beregnen hier auch, aber die Dimensionen sind andere.
Ja, das war der versprochene deutsche Biolandwirt Christoph Schäfer. Aus dem Wendland in Niedersachsen kommt er.
Also wenn ihr Wert darauf legt, dass eure Kartoffeln aus der Region kommen, dann nehmt euch im Supermarkt kurz die Zeit und schaut aufs Kleingedruckte. Und ich weiß jetzt schon, jetzt haben wir so viel drüber gesprochen. Heute gibt's bei mir Kartoffelpuffer, irgendwas anderes mit Kartoffeln, aber auf jeden Fall Kartoffeln.
Gab's bei mir gestern Kartoffeln mit Kräuterquark.
Manchmal spült einem der Algorithmus ja richtig guten Inhalt in den Alltag. Bei Instagram wurde mir eine Aktion angezeigt, die in Karlsruhe erfunden wurde und sich dann weiterverbreitet hat. Pudding essen mit Gabeln.
Ja, genau.
Es klingt total absurd, ist gerade aber mega beliebt. Bei mir in Hannover haben sich am Wochenende auf einem öffentlichen Platz rund 1000 Menschen versammelt, um Pudding mit einer Gabel zu essen.
Ja, total. Sehr lustige Aktion. Gab es mittlerweile auch schon in Dortmund, Hamburg oder München zum Beispiel. Da machen viele Jugendliche mit, aber eben nicht nur. Und die Idee dahinter ist, die Nachrichten, die wir hier jeden Tag kriegen im Moment, sind oft schon negativ genug. Deswegen treffen wir uns alle, machen was Absurdes und Lustiges und haben einfach eine gute Zeit zusammen. Das sagen auch die hier, die in Stuttgart dabei waren.
Irgendwie ist es so eine Verbundenheit da, weil man kennt die Menschen zwar nicht, aber die haben alle so denselben Gedanken und ich finde es einfach ganz cool. Und auch mit der Gabel, es war irgendwie leichter als gedacht tatsächlich.
Ich finde es richtig, richtig geil. Ich habe so viele coole Outfits gesehen, coole Menschen getroffen.
Ja, Pudding verbindet, liebe Leute. Also Pudding kaufen, Gabel mitnehmen und dann Pudding gabeln.
Muss man auch erstmal drauf kommen, warum die nicht löffeln. Das habe ich ehrlicherweise noch nicht so ganz verstanden. Aber vielleicht muss ich es einfach mal ausprobieren, um den Zauber zu entdecken. Wir hören uns morgen nochmal. Macht's gut.
Habt einen tollen Tag. Bis dann.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Norddeutschen Rundfunk.